zwei Wochen haben wir die letzte Predigt gehabt, so zum Thema Geld. Gott sorgt vor. Hey. Und wir haben es vom Geld verdienen und vom Geld geben oder investieren, haben wir dort fest darüber nachgedacht. Wir haben festgestellt, beim Geld verdienen geht es eigentlich darum, dass unser Leben, unser Schaffen eigentlich ein Gottesdienst ist. Wir haben gemerkt, wir gehen nicht einfach nur arbeiten, weil wir im Chef irgendwie etwas leisten müssen oder weil wir irgendwie Geld brauchen zum Leben, sondern die Bibel sagt, unsere Arbeit vom Montag bis am Freitag oder Samstag ist Gottesdienst. Gott ist letztendlich unser oberster Arbeitgeber. Und wir haben dann auch vom Investieren geredet ins Reich Gottes. Wir haben uns überlegt, wie sieht die Abfolge aus? Was kommt zuerst? Zuerst kommt das Verdienen. Und dann haben wir festgestellt, dann kommt eigentlich schon das Investieren ins Reich Gottes, Sparen und so weiter, Lebensunterhalt. Und wir sind ermutigt worden, reichlich zu geben, sagt die Bibel. Aber auch mit einem freiwilligen, mit einem willigen Herz. Gott liebt einen fröhlichen Geber, einen freiwilligen, fröhlichen Geber. Und wir haben festgestellt, Gott ist letztlich unser Versorger. Ohne ihn könnten wir, hätten wir eigentlich eh nichts. Und heute wollen wir ein bisschen weitergehen, nebst dem Geld verdienen, nebst dem Geld geben. Und ich würde dich bitten, mach einfach mal still für dich eine kurze Bewertung, wo du dich würdest einordnen. Ich mache da so eine Skala von 0 bis 10, oder ja, nicht von 0 bis 10, einfach von da bis da. Und das erste wäre ein V, das steht für verschwenderisch. Bist du eine verschwenderische Person? Oder bist du jemand, wo ER steht für, es langt gerade so, also es reicht. He? Wir können nicht aus der Fülle schöpfen und ich bin eigentlich auch unzufrieden, weil es langt immer nur gerade so. Das nächste Ding wäre G, geniessend. Bist du jemand, der geniessen kann? Der kann sagen, ich habe genug, ich kann geniessen. Bist du jemand, der es ist wie sparsam? Oder bist du etwas, wo H ist wie hortend? Also hortest du deine Finanzen? Wo tust du dich positionieren? Lassen wir das einfach mal so stehen. Wir kommen auf das zurück. Das Thema, das wir heute haben, lautet raus aus der Schuldenfalle, spare für die Zukunft. Und ich möchte einsteigen mit einem Bibeltext, den wir gemeinsam lesen. Da heisst es im Predigerbuch, darum isst dein Brot und trink deinen Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen, so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest. Trag immer frisch gewaschene Kleider. Gell, ihr Teenager? Und spreng duftendes Öl auf dein Haar. Schmeckt es vom Nachbar? Hä? Genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange das Leben dauert, das Gott dir unter der Sonne geschenkt hat. Dieses vergängliche und vergebliche Leben. Denn das ist der Lohn für die Mühsal und Plage, die du hast unter der Sonne. Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es mit vollem Einsatz. Denn du bist unterwegs zu einem Ort, von dem kein Mensch wiederkehrt. Wenn du tot bist, ist es zu Ende mit allem Tun und Planen, mit aller Einsicht und Weisheit. Wir werden mit dem Gedanken anfangen, genieße das Leben. Der Text aus dem Predigerbuch, der setzt unserem Leben zuerst einmal eine Grenze. Er gibt uns einen Rahmen. Und der Rahmen, den es unserem Leben setzt, wie heisst der? Was würdet ihr sagen? Geburt und Tod, genau. Der Tod setzt uns einen Rahmen. Und in diesem Rahmen müssen wir heiraten, müssen wir leben, müssen wir geniessen, müssen wir sparen, müssen wir manchmal auch mühsam uns abschauen. Drei Sachen sollen uns in unserer Vergänglichkeit und in unserem oft auch vergeblichen Leben doch zum Geniessen dienen. Es heisst zuerst in dem Text, isst dein Brot und trinkt deinen Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für die Menschen vorgesehen, so gefällt es ihm. Also Gott möchte, dass du dein Leben geniessen kannst. Geniessen, das kann unterschiedliche Formen haben. Er redet auch vom Essen. Essen soll ein Genuss sein. Also schling dein Essen nicht einfach ab, auch wenn du noch so Hunger hast. Geniesse es. Ich glaube, das würdigt auch der Koch, der es gemacht hat. Geniesse, sei fröhlich dabei. Und ich möchte dich mal fragen, kannst du das Essen geniessen? Ist das ein Genuss? Also, wenn so Kerzenlicht ist, ein feines Glas Wein, ein schönes Essen, ist doch ein wunderbarer Genuss, oder? Aber ich denke auch ans alltägliche Essen. Kannst du das Mittagessen, das Morgenessen oder was auch immer geniessen? Schmeckst du die Aromen, die Geschmäcker? Oder macht es einfach satt? Nein, achte mal beim Essen, wie du isst. Nimmst du das wahr? Oder muss es einfach gemacht sein? Geniessest du auch Gemeinschaft am Tisch, aber dann auch Zufriedenheit vom Sattsein. Einfach satt können sein, das ist etwas Schönes. Das Fantastische ist, Gott gefällt das. Gott gönnt uns das von Herzen, dass wir geniessen können. Er hat es so für uns vorgesehen. Ist das nicht schön? Haben wir nicht einen gewaltigen Gott? Und der Text fährt weiter. Er sagt, nimm das Leben als ein Fest. Trag immer frisch gewaschene Kleider und spring duftendes Öl auf dein Haar. Wir sollen, wir dürfen das Leben als ein Fest geniessen. Und wenn wir an ein Geburtstagsfest gehen, dann kleiden wir uns speziell. Vielleicht gibt es eine extra Portion Make-up oder ein bisschen Parfüm. Aber Gott sagt, und ich glaube, das ist ja so, jeder Tag ist ein spezieller Tag. Jeder Tag ist ein Tag, wo wir nie mehr zurückkriegen und wo wir geniessen sollen. Als ein Fest. Betrachtest du das Leben als Fest? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss da noch ganz vieles lernen. Ich empfinde das Leben oft eher als so ein bisschen mühsam. Aber das Fest. Nimm das Leben als ein Fest. Trag immer frisch gewaschene Kleider. Also, wenn du irgendwie noch im Wald bist als Waldarbeiter, dann hast du schon die Überhose an, ist klar. Aber zu oben kommst du ja wieder heim. Es wird kein Tag zurückkommen. Einmal gelebt, er ist vorbei. Genieß das Leben als ein Fest. Also ich merke, da muss ich noch extrem viel lernen. Das muss ich echt noch lernen, das Leben als ein Fest zu genießen. Und dann heißt es wieder, genieß jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange das Leben dauert, das Gott dir unter der Sonne geschenkt hat. Es geht jetzt an die Verheirateten oder an die noch heiraten werden. Genieß jeden Tag mit deinem Ehepartner. Denk nicht, ja irgendwann, wenn wir dann mal Zeit haben, ja dann genießen wir es dann zusammen. Es könnte sein, dass du eines Tages aufwachst und neben dir liegt ein Fremder oder eine Fremde. Also, du kennst ihn schon noch oder ihn äußerlich, aber fragst dich, wer ist das eigentlich? Und jetzt sehen wir plötzlich das Leben geniessen miteinander. Ich glaube, viel weiser ist, wenn man sich die Zeit immer wieder nimmt. Vielleicht kleine Einheiten. Einheiten, wo man miteinander redet, wo man Zeit hat als Ehepaar, als Familie. Ich möchte auch das Wort an Singles richten. Such auch du dir Menschen, wo du kannst, also Einheiten kannst geniessen. Ich weiss, das ist manchmal schwierig. Aber auch du brauchst so Menschen, die dir nahe stehen, wo du einfach Zeiten kannst haben, wo du kannst geniessen, wo du kannst Beziehung pflegen. Gott sagt, genießt das Leben so gut ihr könnt. So habe ich das für euch vorgesehen. Ich weiß nicht, wie viele Predigten das schon über den Text gehört haben. Aber das steht auch in der Bibel. Nun, wie so vieles im Leben hat auch das Geniessen zwei Seiten. Die eine Seite ist die Gottgewollte, die auch ein Stück weit Mass halten kann, die sich bewusst ist, es kann nicht immer Genuss sein. Das wäre unrealistisch. Die auch gelernt hat, mit wenig zufrieden zu sein und kann sagen, du, ich kann das Wenige, das ich geniessen kann. Und es gibt die andere Seite, die irdische, die seelische, die teuflische, die einfach nie genug hat. Da kann es einem noch so gut gehen, aber man ist immer unzufrieden. Man kann es nicht geniessen. Die Seite sagt uns, umso mehr du hast, umso glücklicher wirst. Und dann hat man mehr und man hat es gleich nicht. Weil es muss ja noch mehr sein. Und diese Seite, die führt oft zu einer gewissen Versklavung der Menschen. Oft kommt man, wenn man immer mehr will, in konkrete Abhängigkeiten. In Schulden. Schulden, weil man das, was man haben will, nicht mehr zahlen kann. Aber man es unbedingt haben muss. Es hat einmal jemand gesagt, alles, was du besitzt und nicht weggeben kannst, besitzt du nicht, sondern es besitzt dich. Ich sage das nochmal, ganz ein weiser Satz. Alles, was du besitzt und nicht weggeben kannst, besitzt du nicht, sondern es besitzt dich. Und da kommen wir zu einem zweiten Spruch. Der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt. Wer Geld leihen muss, wird zum Sklaven seines Gläubigers. Und darum sage ich raus aus der Schuldenfalle. Oder der Reiche kann ein Bankinstitut sein, ein Kreditunternehmen, eine Garage, wo man einen Kredit hat, oder ein Leasing für ein Auto, oder was auch immer. Und die haben den Armen im Griff, ein Stück weit, oder? Man muss immer Zins zahlen. Und der Kreditnehmer wird in einem gewissen Sinn zum Sklav. Vom Gläubiger. Vom Finanzinstitut. Der Paulus sagt in 1. Korinther 7, Vers 23, denkt an den Preis, den Christus gezahlt hat, um euch als sein Eigentum zu erwerben. Macht euch daher nicht selbst zu Sklaven von Menschen. Jesus hat für dich einen enorm hohen Preis gezahlt. Er ist für dich ans Kreuz gegangen, er ist für dich am Kreuz gestorben und hat für deine Schuld gezahlt. Deine Schuld, die dich in Misskredit gebracht hat vor Gott, vor dem Vater. Er hat keine Chance gehabt, einmal in den Himmel zu kommen. Auf uns alle wartet die Hölle, wenn wir nicht die Vergebung haben. Durch Jesus, den er gezahlt hat, den er uns freigesetzt hat. Und ich glaube, wir finden auch bei Jesus Erfüllung und Zufriedenheit, eine Sattheit, die nicht vom Materiellem abhängig ist, sondern von der Beziehung mit dem lebendigen Gott. Wer Jesus seine Sünden nennt und um Vergebung bittet, der darf erleben, wie Jesus ihm alle Schuldenlast abnimmt und freisetzt. Das ist eine gute Nachricht, he? Und Paulus sagt in dem Text, macht euch nicht wieder selber zu Sklaven von Menschen. Wenn wir uns also Schulden machen, sollten wir uns gut überlegen, was für Schulden machen wir. Ich möchte es mal ganz einfach machen. Ich glaube, es gibt kluge Schulden und dumme Schulden. Ganz einfach. Was könnten kluge Schulden sein? Was würdet ihr sagen? Eine Hypothek, hä? Warum ist die gut oder klug? Genau, es ist ein Gegenwert. Also im schlimmsten Fall musst du halt die Liegenschaft wieder verkaufen. Und in der Regel, wenn du es nicht völlig überzahlt hast, kommst du wieder schuldenfrei raus. Ja, gibt es noch andere kluge Schulden, gute Schulden? Kredit für ein Studium? Warum denkst du das? Also eine gute Ausbildung hilft, um die Schulden wieder zu tilgen. Schon ein bisschen grösseres Risiko, aber ist durchaus je nachdem weise, genau. Die Schulden bei den Eltern? Du meinst, die sind dann gnädig, oder was ist dein Gedanke? Okay. Es erledigt sich irgendwann einmal, hä? Dann sind die Schulden wieder tilgt. Ist auch eine Variante. Aber wir merken schon, es gibt nicht so viele kluge Schulden. He? Also, das sprudelt nicht gerade. Was wären denn dumme Schulden? Privatkredit? In Bezug auf was? Möbel, Auto, Fernseher, Ferien. He? Genau, also alles so. Also Konsumkredit, he? Wo man Ferien macht für 2 Wochen. Und dann sind die 2 Wochen rum, aber dann zahlt man noch ein paar Monate. Erfahrungen zeigen, wer mit Konsumkrediten mal anfängt, hat schwer, dort wieder auszusteigen. Lebensfreude zu geniessen, bekommt schnell einen bitteren Nachgeschmack. Jetzt habe ich 2 Wochen zwar gehabt, aber jetzt bleche ich ständig noch. Und eigentlich sehen wir schon nach den neuen Ferien. Oder? Und die Ratenzahlung geht länger, als bis die neuen Ferien wieder kommen. Was ist, wenn man jetzt schon in die Schulden fallen tappt ist, wenn man drin steckt, wenn man sich für Konsumgüter Kredit genommen hat, wenn man ein Sklave geworden ist von den Gläubigen. Ich glaube, es gibt nur eins, möglichst schnell die Schulden wieder abbauen. Daraus rauszukommen. Also wer dumme Schulden gemacht hat, ich denke, der muss wirklich schauen, dass er möglichst schnell die wieder los wird. Geliehenes Geld ist oft sehr teures Geld. Also man schafft, verdient etwas und muss dann mit Zins jemandem Geld geben, das man eigentlich anders brauchen könnte. Es ist oft sehr teures Geld. Nun, wie baut man Schulden ab? Ich möchte das ganz kurz machen. Verschafft der Klarheit über deine Rückzahlungspflichten. Man könnte sagen, schau mal, wo hast du Löcher? Wo dein Geld ständig verschlucken. Mal schauen, wie viele Löcher hast. Dann mach gleichzeitig eine Aufstellung von Vermögenswert, die du vielleicht hast. Vielleicht hast du noch irgendein kostbares Bild oder so, das eigentlich gar nicht unbedingt brauchst, das du vielleicht noch verkaufen könntest. Das wäre so ein Häufchen, hä? Wo hast du noch Hüften irgendwo? Vielleicht hast du ja noch, vielleicht hast du auch noch, ich weiss nicht, das Konto, das irgendwie so für die nächste Ferien schon wieder gespart hast. Schau mal, was ist noch rum? Und dann erstellt er ein Budget. Eine Budgetplanung. Wie viel kommt rein? Wie viel geht raus? Was muss ich zahlen? Wo könnte ich vielleicht ein bisschen sparen? Und wie viel könnte ich zurückzahlen? Und überlegt dir auch, ob mit diesen Häufchen du gewisse Schulden schon kannst tilgen. Ein paar Löcher stopfen. Langfristig fährst du viel besser, da zahlst du keinen Zins mehr. Und meistens kriegst du nicht so viel Zins, wie du zahlst, oder? Vielleicht musst du auch noch einmal verzichten, bewusst verzichten, um die Schulden zu tilgen. Das ist nicht immer einfach, aber langfristig gibt es Luft, Lebensfreude. Ich glaube, wir alle haben drei verschiedene Sachen in unserem Leben. Wir haben Verpflichtungen. Verpflichtungen, die müssen wir einfach zahlen, oder? Da können wir nicht drum herum. Und dann haben wir Bedürfnisse. Gewisse müssen gestillt werden, gewisse weniger. Und dann am Schluss haben wir noch Wünsche, oder? Und bei den Verpflichtungen zu sparen, ist relativ schwierig. Da musst du vielleicht die Wohnung wechseln, eine billigere Wohnung nehmen oder so. Oder musst du vielleicht nicht das Entrecote nehmen, sondern vielleicht das Bullenplätzli oder so. Da kannst du ein bisschen sparen, oder? Also hast du gesagt, keine Verpflichtungen, Bullenplätzli oder so. Verpflichtungen sind Wohnung, Mieten und Versicherungen und Steuern und alles Mögliche. Bei den Bedürfnissen, eben da werfe ich das Plätzli, da kannst du schon ein bisschen mehr sparen, je nachdem. Und die Wünsche, da kannst du zum Teil ganz drauf verzichten, he? Ich hätte gerne eine neue Stereoanlage. Aber eigentlich läuft die 20-Jährige noch. Und es kommt immer noch die gleiche Musik raus, wie bei der neuen. Aber zum Schulden tilgen, müssen wir manchmal auf gewisse Wünsche verzichten, vielleicht sogar auf gewisse Bedürfnisse. Und ich glaube, so können wir unsere Schulden, wenn sie ein gewisses Mass überschritten haben, auch wieder loswerden. Es gibt natürlich auch ein gewisses Mass, wo unser Einkommen nie länger wird. Wer Millionen von Spielschulden gemacht hat, wird die vielleicht mit seinem normalen Lohn nicht mehr los. Und dann ist dringend, denke ich, professionelle Hilfe angesagt, wo jemand doch beraten, begleiten, wie kommt man aus dem wieder raus, bis hin zu einem Privatkonkurs. Wenn sich jemand kennt, der muss einen Privatkonkurs machen, dass er seine Schulden wieder los geworden ist. Der wird nie mehr rauskommen mit dem, was er verdient hat. Unmöglich. Auch das ist ein letzter Ausweg. Ich denke, ein besserer Weg, als mit seinem Geld Schulden zu tilgen, ist zu sparen. Und wenn man die Schulden einmal tilgt hat und wieder bei Null ist, ist nicht einfach fertig. Und da lernen wir noch etwas von einem Tier heute Morgen. Auch wieder aus dem Buch der Sprüche. Dann sieh dir die Ameise an, du Faulpelz. Nimm dir ein Beispiel an ihr, damit du weise wirst. Sie hat keinen Aufseher und keinen Antreiber. Und doch sorgt sie im Sommer für ihre Nahrung und sammelt zur Erntezeit ihre Vorräte. Spare für die Zukunft. Die Ameise handelt vorausschauend, oder? Sie weiß, der Winter kommt, irgendwann wird das Futter knapp. Und sie sammelt im Sommer, was genug hat, Vorräte. Und gewisse Christen höre ich manchmal sagen, also das Sparen ist ungeistlich. Wir müssen alles Geld ins Reich Gottes investieren, dann ist es für etwas Gescheites gebraucht. In der Bibel lese ich aber etwas anderes. In der Bibel steht davon, wir sollen sparen. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo du ein neues Auto brauchst, weil das alte kaputt ist. Irgendwann kommt der Punkt, wo du eine neue Waschmaschine brauchst, oder sonst gehst du halt wieder so schrubben. Es kommt irgendwann. Und was willst du denn machen, wenn du nicht gespart hast? Dann kannst du nur einen Konsumkredit aufnehmen, und das wollen wir ja nicht. Also sparen wir, auch für die Ausbildungskosten oder was auch immer, vielleicht schon im Voraus. Dann ist der Kredit vielleicht sicher mal nicht so hoch. Wenn man nicht auf der Seite ist, versuche ich zu gross, eben Konsumschulden zu machen. Die Bibel sagt uns, so spare in den guten Tag, so hast du wieder Not. Und Not kann bei jedem kommen. Wir können auch unsere Arbeitsstelle verlieren. Ja, und dann haben wir einfach nichts. Spare in der Not, so hast du, also nicht in der Not, in den guten Tagen, so hast du für die Not. Und wer regelmäßig spart, eben, der kann nicht nur die Schulden, sondern der hat vielleicht auch mal ein grösseres Häufchen. He? Zum einen für die Not, aber durchaus auch, um Gutes zu tun. Gutes tun in der Familie, Gutes tun im Reich Gottes, Gutes tun in Menschen, die in Not sind. Und Gott sagt nicht, also ich genieße es, wenn ich jemandem etwas Gutes tun kann. Ich finde es viel schwieriger, wenn jemand anderem mir muss Gutes tun, weil ich in Not bin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber in der Bibel heisst, geben ist seliger, denn nehmen, oder? Und also ich tue viel lieber jemandem etwas geben, als irgendjemandem anklopfen und sagen, hey, wir haben das Problem. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es ist doch schön, etwas Gutes zu tun, oder? Ich denke auch an Josef und Ägypten. 7 Jahre, hey, die fetten Jahre, da haben sie gespart. Josef, der Pharao. Und dann sind die 7 schlechten Jahre gekommen. Und dann haben sie gehabt. In Hülle und Fülle. Wir Schweizer neigen manchmal leider zum Übersparen. Übersparen, Stichwort gibt's. Man kann nie genug kriegen in dieser Gier. Und es gibt auch so eine wunderbare Geschichte von einem Grundbesitzer in der Bibel, der hatte eine riesige Ernte gehabt und seine Schüren und Hallen sind bereits voll gewesen. Und er überlegt sich, was mache ich jetzt? Und er hatte eine gute Idee gehabt, würde man sagen. Er hat noch größere Schüre gebaut und hat alles reingestopft. Und hat sich dann gesagt, jetzt habe ich genug. Jetzt kann ich mich frühzeitig pensionieren lassen. Jetzt genieße ich noch ein Leben. Ich habe genug. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt, du Narr. Also du Jockel, hä? Du bist ein Jockel. Heute Nacht stirbst. Und wer erbt denn das alles, was du auf die Seite gelegt hast? Verstehen wir es? Das Haar allein ist es nicht. Sparen allein ist es nicht. Es ist nicht das Ziel, dass der Haufen immer grösser und grösser und noch grösser wird. Wir sollen haben für die Not und wir sollen Gutes tun. Ich möchte an dieser Stelle nochmal so ganz praktisch auf den Budgetplan hinweisen, den ich vor 2 Wochen schon gemacht habe. Wir fangen irgendwie an, da oben mit dem Einkommen. Und dann fangen wir an mit den Ausgaben. Und ich fange bewusst an mit dem Zehnten für die Gemeinde. Und dann habe ich 10% sparen für Außerordentliches. Rückzahlung, Hypotheken, Schulden. Sparen, Steueramt. Nein, das ist das Gesamte, Entschuldigung, das ist einfach das Gesamte. Und dann kommen die ganzen, wir haben sie Verpflichtungen genannt, he? Und ich habe meine Verpflichtungen bewusst so aufgebaut. Was kommt rein? Was geht weg? Für Gott und sein Reich? Was muss noch ein bisschen auf die Seite? Und dann kommen die ganzen Verpflichtungen. Und die sind lang, die Verpflichtungen. Unheimlich lang, hä? Aber das kann man planen. wer so eine Übersicht möchte, man kann hier den Monatsbetrag einsetzen, hinten wird es zusammengezählt aufs Jahr raus. Der kann mir einfach ein E-Mail schicken, ich schicke das gerne zu. Vielleicht ist das für jemanden eine Hilfe. Wir sind am Schluss von einer Predigtreihe. Wir haben in den 7 Predigten ganz viel über das Geld gehört. Und im Ältestenrat, und einmal zwischendurch sind Leute zu mir gekommen, und er hat gesagt, kann man so viel über das Geld reden? Das ist ein heikles Thema und so. Und wir haben es trotzdem gemacht. Und ich habe noch nie so viel Feedbacks gekriegt, wie in dieser Predigt rein über das Geld. Weil ich glaube, es beschäftigt uns. Es ist ein Thema. Seelsorgliche Gespräche und. Ich hoffe, die 7 Mal sind nicht einfach vorbei, sondern das hat einen gewissen Nachklang in unserem Leben. Dass wir unsere Finanzprinzipien überdenken, dass wir in finanzielle Freiheit hineinkommen. Ich glaube, Finanzen haben ganz viel mit unserem Leben zu tun. Ich möchte nochmal ein paar Sachen aufzeigen, um das zu unterstreichen. Ich glaube, Umgang mit Geld hat mit geistlichem Wachstum zu tun. Wir haben richtig gehört, das hat mit geistlichem Wachstum zu tun. Wer seine Finanzen Gott zur Verfügung stellt und mit ihm zusammen einen Finanzplan aufstellt, der wird Gott tiefer und besser kennenlernen. Der wird erleben, wenn er an gewissen Punkten auf Gott muss vertrauen und Gott übernatürlich eingreift. Das ist faszinierend. Auch zu wenig haben kann mal ein Segen sein. Zu erleben, wie Gott eingreift. Und wer im Kleinen treu ist, im Geld treu ist, sagt die Bibel, der wird auch über Grösseres gesetzt. Finanzen planen bedeutet zweitens auch finanzielle Freiheit. Wenn wir unsere Finanzen unter Gottes Willen stellen, werden wir finanziell frei. Das heisst, wir werden frei von Gitz, von Habgier, aber auch frei von einem verschwenderischen Lebensstil. Die Macht des Mammons, wir haben über das gehört, die wird gebrochen über unserem Leben. Und du wirst dir weniger Sorgen machen, und wirst viele Möglichkeiten haben, um Gutes zu tun. Ist das nicht genial? Etwas Drittes, ich glaube, wir werden gesegnet. Gott sagt, wer ihm gehorcht, der wird gesegnet. Das ist nicht nur beim Geld so, das ist generell so. Aber wer Gott gehorcht, der wird gesegnet. Das ist super. Wir erleben viertens auch Gottes Versorgen. Gott hat gesagt, wer Gottes Reich an erste Stelle stellt, für den sorge ich. Das ist etwas, was man einfach mal annehmen, glauben, ausprobieren. Und das Fünfte ist, was sich noch einstellt, ist die Freude. Geben ist seliger, denn nehmen. Wer anderen der Gemeinde Armen kann geben, das ist eine Freude, das ist etwas Gewaltiges. Ich möchte mal zurückkommen. Wo stehst du da? Bist du eher verschwenderisch? Oder denkst du immer so, es lenkt gerade so, das ist mühsam mit dem Geld. Oder bist du grosszügig, genießend, sparend oder hortend? Wo stehst du? Ich würde gerne irgendjemand zwischen dem sein hier. Genießend und sparend. Was möchtest du sein? Wo stehst du? Ich glaube, Gott möchte mit dir einen Weg gehen, auch nach dieser Predigtreihe. Und er dich führen und leiten möchte im Prinzip, in die Prinzipien vom biblischen Geld verdienen, geben, sparen, Schulden zurückzahlen. Und ich würde gerne so als Abschluss ein Gebet sprechen, nochmal aus den Sprüchen. 30, Vers 7 bis 9. Ich lese das zuerst vor und wer möchte, kann das mitbeten und Amen dazu sagen. Ich finde es ein ganz spezielles Gebet. Sprüche 30, Vers 7 bis 9, da heißt: Mein Gott, ich bitte dich um 2 Dinge. Gib sie mir, solange ich lebe. Bewahre mich davor zu lügen und lass mich weder arm noch reich sein. Und das ist hochinteressant. Lass mich weder arm noch reich sein. Und jetzt kommt es, warum? Gib mir, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, Wozu brauche ich den Herrn? Und ich glaube, unser Reich Westen leidet darunter, dass wir zum Teil einfach zu viel haben. Dass wir auf Gott nicht mehr angewiesen sind. Also wozu brauche ich den Herrn? Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe deinen Namen in Verruf. Ich finde das ein ganz weises Gebet. Das steht ja in der Bibel. Wer möchte, darf das gern mitbeten, indem er einfach Amen sagt für sich am Schluss, so sei es. Ich bete das für uns alle vor. Mein Gott, ich bitte dich um zwei Dinge. Gib sie mir, solange ich lebe. Bewahre mich davor zu lügen und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht. Wozu brauche ich den Herrn? Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe deinen Namen in Verruf. Amen.